Willkommen zur 55. Ausgabe des Sneak Podcasts. Direkt aus der transsibirischen Eisenbahn, wo wir uns mit unserem gemütlichen Sofa zurückgezogen haben. Aber wir besprechen heute nicht den Film Transsiberian, weil ihn einfach keiner gesehen hat von uns. Dafür besprechen wir für euch heute den neuesten 007, den jetzt mittlerweile einige von uns gesehen haben und gut was darüber sagen können. Und wir haben noch einen neuen Cocktailbar-Tipp für euch, wenn ihr hier in Frankfurt unterwegs seid. Mit mir hier, die Limetten schneiden, das ist Martin Nayek.
Hallo.
Die Hand am Shaker hat Christoph Perner.
Ah.
Und gerade hier zur Tür reinkommt mit dem neuen Gin in der Hand Robert Krüger.
Servus.
Transsiberian, worum ging's?
Es ging darum, dass vier Sneak-Freunde mit der transsibirischen Eisenbahn gefahren sind und sich die ganze Zeit nicht aus dem Bordkino rausgetraut haben, weil die Filme darin so spannend waren.
Was lief denn?
James Bond. Alle Teile.
Boah.
Nein, aber wir wollen heute mal nur die letzten beiden besprechen, die Daniel Craig Bonds. Und ja, wer hat die denn gesehen von uns? Ich habe geschlafen die ganze Zeit.
Ich fürchte, es hätte noch nicht mal für alle 22 James Bond Filme gereicht, denn die Strecke von Vladivostok nach Moskau, glaube ich, ist das. Die ist, glaube ich, so lang, dass du da noch nicht mal alle James-Bond-Filme unterbringen kannst. Da musst du noch ein paar mehr Filme gucken.
Echt? Weiß jemand von euch, wie lange man dahinter fährt?
Nö.
Das ist eine mittlere Weltreise, ne?
Ich denke, eine Woche.
Ja.
Ich denke schon, dass es ein paar tausend Kilometer sind.
Naja, das auf jeden Fall.
Davon ausgehen.
Ich finde das Konzept immer lustig, wenn die dann so aus dem Zug aussteigen, zum Einkaufen gehen und dann wieder einsteigen und weiterfahren. So. Das musst du dir mal vorstellen, so du fährst im ICE irgendwie durch Deutschland, du steigst dann in Hannover aus, gehst einkaufen, steigst in den gleichen Zug wieder ein und fährst weiter. Das ist irgendwie ein faszinierendes Konzept da in Russland.
Nee, aber die Beschreibung, die ich zu dem Film gelesen habe, also jetzt nicht zu James Bond, sondern zu Transsiberian, klingt sehr nach Hitchcock, finde ich. Und ich würde den schon noch sehen wollen.
Da stellt sich für mich gleich die Frage,
vielleicht kommt
ob
Hitchcock einer von euch mit
zeitgemäß ist.
Woody Harrelson ist aber zeitgemäß.
Ja, also ich meine, ich habe auch den Podcast von Gera gehört, filmgera.de, die haben den ja so als einen ganz brauchbaren Krimi bezeichnet, aber ansonsten wohl jetzt nicht großartig gehypt, also nicht so richtig toll gefunden. Und ja, weiß nicht, so Krimi geht eigentlich immer, aber ob das im Kino sein muss, da haben sie vermutlich recht. Tja, wir haben ihn verpasst, was soll's.
Wieso glaubst du, dass Hitchcock nicht mehr zeitgemäß ist?
Ich glaube schon, dass Hitchcock noch zeitgemäß ist. Ich wollte nur diese Frage mal in die Runde werfen, ob es überhaupt noch...
Also typisch für Hitchcock, und das darauf deutet auch die Beschreibung hin, ist ja dieses eingeengte Setting, also alles spielt sich auf sehr engem Raum ab. In diesem Fall ist es wohl ein Zug. Und man hat nicht die Möglichkeit, irgendwie den Zug zu verlassen oder sonst irgendwie in eine andere Stadt zu gehen und da die Handlung weiterzudrehen. Und das ist, glaube ich, was einen guten Regisseur ausmacht, wenn er es schafft, wirklich auf engem Raum einen Film zu realisieren. Ich habe ihn jetzt nicht gesehen, aber ich vermute mal, dass...
Dann haben wir ja vor ein paar Wochen auch so einen Hitchcock-Film gesehen. Quarantäne.
Ich glaube, das ist dann doch wieder was anderes gewesen.
Na gut, lass uns mal zu Filmen übergehen, die nicht nur in einem Setting spielen, sondern in der Regel auf möglichst vielen Kontinenten.
Ja, möglichst viele schöne Regionen.
Kann mal irgendeiner von euch beiden, die, also wir zwei von uns haben ihn gesehen, ne? Der Christoph und der
Stefan.
Ihr
müsst raten, wer.
Ach, das habe ich schon verraten, verdammt. Also, worum geht's denn in den beiden Filmen?
Ja, also bei Casino Royale geht es darum, dass ein, wie heißt der Christoph? Le Chiffre,
ja, den habe ich auch gesehen, den hat der Bob ja auch gesehen.
Genau, den habe ich auch gesehen.
Ich glaube, er möchte die Beschreibung von dem zweiten haben.
Ach, von dem zweiten.
Gut, Chiffre ist ja nur ein Name. In erster Linie geht's um eine Geheimverschwörungssache, der sich die ganze Welt gegenüber sieht, und James Bond ist eben der neue Agent von MI6, also den von den Briten. Und der muss damit irgendwie umgehen. So ein Mann fürs Grobe, das ist auch, wenn wir wahrscheinlich gleich zu kommen, einer der Hauptunterschiede zu den alten Bonds. Der ist schon deutlich grober und ja, macht es eben sowohl im letzten als auch in diesem Film, kämpft er eben gegen diese geheime Vereinigung und hat dann noch so eine persönliche Sache am Laufen, klar, das übliche Frauen und naja, und Cocktails. Und was der Film noch zusätzlich hat zum letzten, ist so eine Rache-Komponente, obwohl die auch gehypt wird und eigentlich ein bisschen betrieben dargestellt wird. Also ich meine jetzt von den Medien, die über den Film reden.
Ja, aber diese Rache-Geschichte, die ist nicht neu, die hat es auch schon in der Lizenz zum Töten gegeben. Da hat er auch einen Rachefeldzug gestartet.
Ja, gut.
Aber das ist ja das, was von den Medien immer so verrissen würde, weswegen es kein richtiger Bond sei, sondern irgendwie was
anderes. Ja, aber die haben ihn nicht gesehen. Damit spielt der Film auch. Aber am Ende ist es doch so, also ich will jetzt nicht das Ende verraten, klar, dass es ein ganz normaler Bond ist. Und diese Rachegeschichte, die ist nicht so wichtig im Film, wie es immer getan wird.
Ja, das stimmt. Also es geht, also ich fand dieser zweite Bond-Film mit Daniel Craig ist schon sehr, sehr gut und ich denke, er passt einfach auch in die heutige Zeit rein. Wir brauchen nicht mehr diese Leute, die Martini schlürfen mit 5 Frauen im Arm durch die Weltgeschichte laufen und irgendwelche Superschurken mit gefährlichen Laserwaffen aus dem Weltraum vertreiben. Das würde, glaube ich, heute gar nicht mehr so gut ankommen.
Doch! Naja, er schlürft ja noch Martini und hat wunderschöne Frauen. Also ich finde, Olga Kurilenko ist für mich das schönste Bond-Girl, was es je gab. Und sie hat auch noch irgendwie Ausstrahlung oder Kraft oder ist irgendwo gleichwertig mit ihm. Das war ja bei GoldenEye auch schon so, mit Famke Janssen, die auch ihn ordentlich vermöbelt hat. Und das ist jetzt auch wieder aufgegriffen. Das ist eben nicht so ein Dummchen, sondern das ist auch eine sehr wütende Frau, die...
Ja, aber du sagst, dass sie ist schon wieder eine Parallele zu GoldenEye und es wird ja jetzt den neuen beiden Bond-Filmen wird ja immer angekreidet, sie sind so komplett anders, sie nehmen überhaupt keinen Bezug auf die alten Filme und das ist alles
Quatsch.
Anders und neu, das stimmt gar nicht. Also es sind viele Elemente, die man aus früheren Filmen auch schon kennt.
Ja, aber ich sehe schon, dass die anders sind ein bisschen, weil müssen sie natürlich auch sein, aber ich habe ja letzte Woche erwähnt, dass ich im Fernsehen hier in geheimer Mission, nee, wie in tödlicher Mission hieß das Ding, geguckt habe. Und ich hatte kurz vorher Casino Royale gesehen. Und wenn du die beiden mal so einfach, es war jetzt eine wahllose Auswahl aus den älteren Filmen, es war einfach, weil der gerade im Fernsehen kam. Wenn du die beiden nebeneinander hältst, dann ist Roger Moore so dieser, der ist nur cool. Der ist nie richtig brutal, so dieses Ultra-Böse, also dieses Böse, was man dem Daniel Craig so in den Augen ansehen kann, wenn er auf irgendwen losgeht und dieses eiskalte Töten. Der Roger Moore ist immer so der so ein Lächeln dabei, so, ja, dann machen wir den jetzt noch um, so peng peng, oh ja, sie haben einen tollen, weiß ich nicht, ich krieg jetzt kein Zitat zurecht, aber er hat dann noch einen lockeren Spruch dabei irgendwie und es ist alles immer so witzig und augenzwinkernd an der Stelle.
Ich finde, das trifft gerade für den Film in tödlicher Mission gar nicht so. Also wenn ich da an diese Szene denke, wie dieser Bösewicht in seinem Auto an der Klippe hängt und er, also Bond, mit dem Fuß nochmal so schön genüsslich nachtritt, da ist kein lockerer Spruch oder so, sondern einfach auch nur so.
Ja, aber das macht er mit Genuss. Und Daniel Craig tötet nie mit Genuss. Daniel Craig ist eiskalt. Also der Daniel Craig Bond.
Ja, er tötet, weil er nicht anders kann, weil er sonst selber demnächst stirbt.
Daniel Craig?
Ja.
Nö.
Der ist doch die Mehrheit in irgendwelche Faustkämpfe verwickelt.
Daniel Craig, das bekommen wir im ersten mit, ist gestört von Kindheit an und ist deswegen zu dieser Kampfmaschine ausgebildet worden oder Tötungsmaschine. Und ist ein völlig kalter Killer, hat überhaupt keine. Deswegen ist dieser Rache-Gedanke auch absurd bis spannend, weil es seinem Charakter eine neue Dimension verleiht. Weil er eigentlich nämlich überhaupt nicht emotional tötet, eben im Gegensatz zu den alten Bonds.
Ja, oder ich erinnere mich jetzt gerade noch an eine Szene, ich weiß nicht, glaube ich, aus einem anderen Bond, ich bin jetzt da nicht so fest, welcher Film das ist. Ich glaube, es ist Sean Connery an der Stelle, der springt in den Pool und kämpft mit zwei solchen Amazonen-Mädels und die reißen ihn irgendwie in den Pool und das ist fast schon eine Karikatur von einem richtigen Bond-Kampf, weil das ist mehr so ein Flirt mit den Mädels, die gerade versuchen, ihn zu töten und dann landet er mit denen im Pool und dann kommt irgendwie sein Chef rein, der irgendwie meint da so, oder sein Kollege da, der meinte, ja, was machen Sie denn da wieder? Und er so, ja, hier, ich, keine Ahnung, die wollten mit mir spielen oder irgend so einen lockerlässigen Spruch und diese Amazonen-Mädels, die er da verprügelt und gleichzeitig mehr oder weniger halbnackt mit ihnen baden geht. Also sowas kommt bei Craig nicht mehr vor und das, meinte ich, ist so der Unterschied, dass er jetzt, das ist viel ernster, das ist viel Killermaschinenmäßiger.
Das war die Szene aus Diamantenfieber.
Ja, das kann sein.
Ja gut, Diamantenfieber ist, glaube ich, eh einer der Filme, die das schon sehr auf die Schippe nehmen, weil es, glaube ich, auch der letzte Connery-Bond war und da war er eh schon abgelöst worden durch Lazenby, der irgendwie im Auftrag ihrer Majestät vorher gedreht hatte und dann war das ja wohl ein furchtbarer Flop und dann haben sie Connery nochmal zurückgeholt und das ist schon, sind viele Komödienelemente auch drin, würde ich sagen.
Ja, dass er sich mal wieder selber auf die Schippe nimmt.
Ja, ich glaube, er hat einfach auch so gespielt und man hat ihn auch so spielen lassen, so was soll's, es gibt nichts zu verlieren eigentlich groß. Nee, aber der neue Bond, also jetzt ein Quantum Trost, ist ja schon um einiges härter und brutaler, aber das, was mich gestört hat, was auch brutaler ist, ist natürlich die Kameraführung. Gerade in der Eröffnungssequenz dieser Verfolgungsjagd ist unheimlich schwer für den Zuschauer da mitzukommen, weil die Kamera auch ständig in Bewegung ist. Das bringt natürlich ein bisschen Dynamik in die Szene rein, aber ich glaube, da haben sie es echt übertrieben.
Ja, gut, dass du das ansprichst. Gerade die Eröffnungsszene ist auch was mir ganz stark aufgefallen und zwar eigentlich negativ. Also wenn wir an die letzten Bonds so denken, jetzt vor allem an den ersten Pierce Brosnan Bond Goldeneye, da ist die Eröffnungsszene einfach der Hammer. Das ist ein kleiner Film für sich. Man denkt sich, wow, und da passiert richtig was. Und jetzt ist es einfach nur so eine popelige Autoverfolgungsjagd, die halt so nah und so schnell geschnitten ist, dass man zum Teil nicht mal richtig sehen kann, welches Auto hat man jetzt gerade oder was fahren die überhaupt gut. Man sieht, der fährt halt einen neuen Aston Martin, aber ich find's echt ganz schön saft und kraftlos. Also ich war echt enttäuscht von der Eröffnungsszene. Allerdings der...
Die ist ja sonst immer so spektakulär, aber...
Ja, war halt schnell, aber wozu? Autoverfolgungsjagd, da kann ich auch Fast and Furious schauen. Um Gottes Willen. Aber der Vorspann war richtig gut. Von dem war ich begeistert.
Ach, dieses Kunstdings, was da.
Das hat sich ja wieder sehr stark an die regulären Bond-Filme angelehnt. Also da schlagen sie dann auch schon wieder die Brücke dazu, ja.
Ja, es erinnerte natürlich ein bisschen an dieses Musikvideo von Alicia Keys und wie heißt der andere? White? Jack White? Was zu dem Film eben? Ja. Mit ganz viel Wüste und so Special Effects oder ich weiß nicht, wie man das nennt. Irgend so künstlerischen Blödsinn. Und der war richtig gut gemacht, der Vorspann. Fand ich gut.
Ja, dann geht's ja weiter. Dann haben wir ja diese Szene, die ganz ähnlich ist der Eröffnungssequenz in dem ersten Bond-Film, Casino Royale. Also ich sag jetzt mal der erste der neuen Ära.
Der erste mit Daniel Craig.
Genau, der erste mit Daniel Craig. Also auch wieder eine Verfolgungsjagd zu Fuß über die Dächer einer spanischen Stadt. Und das hat schon sehr stark erinnert an diese Szene mit dem Baukran.
Ja, auch hier sprichst
wobei
du
die,
wieder was sehr Wichtiges an bei diesem Film.
Aber auch hier ist wieder viel mit der Kamera verdorben worden, was eben in Casino Royale fand ich besser.
Ja, und auch, dass überhaupt jetzt nach der Autoverfolgungsjagd kurz drauf jetzt so eine Zu-Fuß-Verfolgungsjagd kommen muss. Und ich glaube, eine Viertelstunde später kommt eine Bootverfolgungsjagd, die wir bei Pierce Brosnan schon genauso gesehen haben. Und später noch eine Flugzeugverfolgungsjagd durch so eine Canyon-Geschichte, so wie in Independence Day etwa. Also es wird einfach jede Möglichkeit der Verfolgungsjagd so abgehandelt. Früher war halt mal eine große Verfolgungsjagd in einem Bond. Und das muss einfach nicht sein. Das,
da wie lange ist der Film? Gefüllt.
Ja, eben, der ist nur 90 Minuten.
Da ist ja irgendwie mehr als die Hälfte Verfolgungsjagd.
Ja, genau.
Und am besten
James
alles mit dieser...
James the Chaser
dieser
Bond.
Das einzige Gute bei dieser Bootverfolgungsjagd, finde ich, er fährt da mit so einer... mit so einem Schnellboot, aber es ist schon so ein bisschen verranzt. Und hat da Kurilenko mit auf dem Boot und plötzlich kommt so ein Boot von der Seite und ich glaube, fährt ihm das Heck ab oder fährt ihm fast das Heck ab und er guckt so verdutzt ihn nach und man sieht ihn so richtig an. Damit hat er nicht gerechnet. Normalerweise ist Bond ja immer so total, ja, steht über allen Dingen und würde nie passieren, dass er alles irgendwie einen Unfall baut, wenn er so eine Verfolgungsjagd macht. Und dabei schon. Er hat es einfach, guckt so, was war denn das jetzt? Was machen die denn?
Ja. Okay, dann muss ich es allein für den Gesichtsausdruck anschauen.
Überhaupt, also ich finde, Bond wirkt in den gesamten Film teilweise doch sehr überfordert. Also man hat oft das Gefühl, dass er einfach diesen Aufgaben, den er sich gegenübergestellt sieht, nicht gewachsen ist.
Ja, auch dem Stil ist er zum Teil nicht gewachsen. Also er sieht natürlich, er sieht toll aus in einem Anzug, er hat einen tollen Body, aber er bewegt sich halt zum Teil doch ein bisschen linkisch oder so ein bisschen... ja, schlaksig. Also, wenn er alleine auftritt, merkt man es nicht so. Aber gerade mit Olga Kurilenko zusammen, die halt eine ganz tolle Haltung hat und sich super bewegen kann, da wirkt er einfach wie so ein polnischer Schulbub. Er wirkt ja überhaupt nicht
slavisch. Meint ihr jetzt Daniel Craig als den Schauspieler oder meint ihr
als Bond
die Rolle, also dass der Bond-Charakter so gespielt wird, dass er ihr nicht nachkommt?
Ich weiß nicht, ob er das absichtlich macht, aber ich rede von Bond.
Okay, aber es gibt keinen Grund, weswegen er es tun müsste.
Nee, ich habe eher das Gefühl, er soll nicht so wirken.
Dennoch würde ich sagen, bei aller Kritik, die wir jetzt geäußert haben, gehören diese beiden letzten Bond-Filme schon zu den besseren. Ich denke, es hat in der Vergangenheit wesentlich schlechtere Filme gegeben aus der Reihe. Nicht, dass jetzt unsere Zuhörer irgendwie den Eindruck kriegen, sofern sie die Filme noch nicht gesehen haben, das wären jetzt die schlechtesten Bond-Filme aller Zeiten. Also das denke ich auf keinen Fall.
Nein.
Also sie sind schon eher zwei der besten.
Ja, wir kommen ja gleich noch zur Wertung. Aber ein bisschen kritisieren kann man schon in dem Film.
Ja, ein bisschen kritisieren kann man schon, haben wir ja auch kräftig getan. Jetzt wollte ich gerade noch einen Kritikpunkt anbringen, aber den habe ich jetzt gerade verloren.
Ich habe was Positives, nämlich den Bösewicht. Der ist ganz toll. Ich fand ja den im letzten, Mads Mikkelsen, der mir so aus dem Auge geblutet hat, fand ich auch super. Aber der jetzt, ich weiß leider nicht, wie er heißt, ist ein Franzose, mit so ganz stierem Blick. Also, haut einen um.
Ich hätte noch eine Frage, die jetzt die neueren Bonds, nicht nur die neuesten beiden, sondern auch den davor noch betrifft. Was sagt ihr eigentlich zu dieser Tendenz, dass Bond jetzt in jedem Film, ich weiß nicht, ob es im ganz aktuellen auch so ist, immer gefoltert werden muss? Das war früher nicht so. Also in dem Film Casino Royale kriegt er ja da so übelst von unter dem Stuhl die Eier weggekloppt. Und auch in dem Film davor mit Pierce Brosnan, wo er in Nordkorea irgendwie gefangen genommen worden ist, wurde er auch schon gefoltert. Das scheint so ein neuer Trend zu sein, dass jetzt Bond immer gequält werden muss irgendwann.
Das ist ja nicht nur bei Bond so. Das ist ja allgemein, ist dieser Wille zum Foltern. Ich weiß nicht, was das soll. Also wenn ich an Filme wie Sin City denke, der ja optisch sehr gut ist, aber der ist mir einfach, das gefällt mir einfach nicht. Ich möchte nicht so viel Folter sehen. Das ist, und mir kommt es auch oft so vor, dass es darum geht, sich an der Folter zu ergötzen. Es ist nicht mehr nur einfach Gewalt.
Ja. Das wird viel zu stark verherrlicht und ich denke, Folter hat meiner Meinung nach in James-Bond-Filmen nichts verloren. Das ist eine Sache, die sollte man eher Jack Bauer überlassen. Da kann man das eher noch tolerieren, aber ich finde, es wird auch viel zu viel gefoltert in Filmen heutzutage und in Krimis und Thrillern und Actionfilmen hat Folter, finde ich, überhaupt nichts verloren.
Stimmt, das sollten die Europäer nicht tun, das überlassen wir den Amerikanern.
Ich weiß nicht, wenn ich jetzt so überlege, Pierce Brosnan damals in diesem Film mit dem U-Boot da irgendwo in der Türkei, da gibt's ja diese Szene, wo er auf dieses antike Foltergerät gespannt wird, wo ihm da dieser komische Dorn da hinten in den Hals gedreht wird. Das ist nicht schön, aber das ist nicht Folter in dem Sinne, wie sie heutzutage gezeigt wird. Also
das ist nicht schön, aber das ist noch irgendwie sexy.
So ungefähr. Nein, aber ich weiß nicht, das ist so der das ist natürlich auch ein richtiges Foltergerät und auch das am Ende tödlich oder was weiß ich, aber das war so, von dem Visuellen her, wie es gezeigt wurde, wie es ausgearbeitet war in dem Film, war es so ein bisschen Folterleid, will ich mal vorsichtig formulieren. Aber dann, wenn du jetzt siehst, Daniel Craig, die Sache mit diesem Stuhl ohne Boden, wo sie ihm da von unten die Klöten weghauen, das ist einfach eine ganz andere Nummer. Und das, weiß nicht, das muss man sich eigentlich, will man sich nicht so richtig angucken.
Ja, es wird so ausgekostet, diese Folterszene. Ja, ich meine, gefoltert wird schon immer, wenn du an Goldfinger denkst, da soll er mit dem Laser in der Mitte durchgeschnitten werden, aber das wird nicht so exzessiv wirklich dann ausgelebt, wie das in den modernen Filmen
ja,
der Fall ist.
Ja, soll durchgeschnitten werden.
Ja, soll durchgeschnitten werden, wird aber nicht.
Erwarten Sie, dass ich rede?
Bitte was, Stefan?
Genau, wo Gerd Fröbe ihn dann fragt, wo James Bond ihn fragt, erwarten Sie, dass ich rede? Und Gerd Fröbe antwortet als Goldfinger, nein, Mr. Bond, ich erwarte, dass Sie sterben. Aber das erhöht den Druck, ohne dass ihm Gewalt angetan wird.
Ja, genau, also das ist der Punkt.
Mit Folter möchte man ja einfach nur irgendwie den Druck erhöhen, dass es einen Grund gibt, dass er irgendwelche Sachen verrät oder dass es spannender oder aufregender wird. Aber hier schnallst du ihn auf den Tisch und lässt einfach einen Laser auf ihn zulaufen. Das Ergebnis ist das gleiche. Wenn er nichts dagegen tut, ist er am Ende tot. Und die sollten sich vielleicht mal darüber Gedanken machen, ob man nicht irgendwie anders einen solchen Druck aufbauen kann. Dass der Zuschauer dann mitleidet und sagt, hoffentlich schafft das irgendwie. Also, sehr übertrieben.
Eben, bei MacGyver ging das ja auch immer.
Genau. Und MacGyver ist ja im Grunde so der Urvater. Sind wir uns einig, oder?
Ja. Ich verstehe sowieso nicht, warum Richard Dean Anderson nie Bond gespielt hat.
Man muss auch dazu sagen, dass MacGyver hat sich immer durch selbstgebastelte Sprengstoffkugelschreiber gerettet. Das ist jetzt in den letzten beiden Bond-Filmen anders.
Auch, es gibt halt einfach durch Geschicklichkeit.
Bitte?
Ja, und Bond lässt basteln.
Bond lässt basteln, aber jetzt in den letzten beiden Filmen lässt er auch noch nicht mal mehr basteln. Also es gibt keine Q-Figur mehr, die dieses tolle Spielzeug für ihn zusammenbaut. Aber ich habe irgendwo im Internet gelesen, dass in den nächsten Filmen auch wieder ein Q auftauchen wird und dann auch wieder schöne Spielereien mit in die Filme aufgenommen werden. Vielleicht ist dann Daniel Craig auch nicht mehr ganz so verzweifelt in seinen Aktionen, weil er dann wieder endlich auf eine Laseruhr zurückgreifen kann oder was weiß ich.
War bei Casino Royale nicht
Nein.
Q dabei?
Ja, da war er dabei. Und was Technik angeht, ist der Film wirklich nicht unterbesetzt. Also zum Teil ein bisschen arg Science Fiction. Aber das war ja früher auch schon.
So, jetzt dürft ihr beide mal, die ihr den Film gesehen habt, Punkte geben für den neuen James Bond.
Ich möchte
Soll
noch eine Sache sagen.
Anschauen.
Denn es jetzt spielt ja eine Dame mit, die wir schon mehrmals in der Sneak gesehen haben. Die ist das zweite Bond-Girl, Gemma Arterton, die wir als sehr aufreizende Schülerin in St. Trinian gesehen haben.
Oh ja.
Mit so einem albernen Pony. Den Pony trägt sie jetzt wieder. Aber sie hat jetzt irgendwie keine Ausstrahlung mehr. Sie ist einfach nur noch ein Dummchen. Und wirkt blass. Aber gegen Olga Kurylenko wirkt jede blass.
Und wo haben wir sie noch gesehen? Du hast gesagt, mehrmals in der Sneak?
Ja, ich habe sie noch nirgends gesehen. Ich weiß nicht mehr, in was.
Okay.
Die hat erst irgendwie 3 Filme gespielt, deswegen wird es wahrscheinlich nicht so sein.
Na, dann irre ich mich eben.
Kann sein.
Diese Olga Kulenko, die spielt auch jetzt in den neuen Max Payne-Filmen mit. Also ist sowohl so eine Actionheldin.
Naja, wie es immer so ist, ne? Wenn man Bond-Girl war, dann macht man danach Karriere, das ist ja ohnehin so. Oh, Rock'n'Roll, da spielt die schon mal. So, aber Martin, gib doch jetzt einfach mal Punkte.
Ja, ich denke, ich gebe schon 9 Punkte. Also, ich fand ihn gut. Es ist ein gelungener Anschluss an Casino Royale und wie gesagt schon einer der besseren Bond-Filme. 9 Punkte sind gerechtfertigt.
Und wenn du...
Es tut mir leid, jetzt muss ich doch nochmal dazwischen gehen, bevor der Christoph Punkte geben kann. Muss man Casino Royale gesehen haben, um den Film zu verstehen, oder versteht man ihn dann nur besser? Oder
man
mehr,
versteht
oder?
Ihn besser. Man muss ihn nicht zwingend gesehen haben, aber es wird halt viele Aussagen und Dialoge beziehen sich eben doch auch auf Handlungen des ersten Teils Aber man kann ihn auch durchaus auch so sehen, ohne dass man den, ohne dass man Casino Royale gesehen hat. Das geht.
Okay. Christoph, wie viele Punkte gibst du?
Ich gebe ihm auch 9.
8 wegen der Olga und...
Nein? Ja, das ist das, was ich überlege. Aber ich muss einfach einen Punkt Abzug geben. Ich fand, es waren zu viele Verfolgungsjagden. Aber ohne, wenn Daniel Craig nicht mitgespielt hätte, hätte er auch 8 bekommen.
Wollt ihr nochmal Casino Royale einfach mal dagegen bewerten, dass man mal so eine Vorstellung hat?
Ja, das Problem bei Casino Royale ist, dass Olga Kurylenko nicht mitspielt. Aber wenn man davon mal absieht, ist es der bessere Film von den beiden. Ja, zwar echt? Unwesentlich.
Trotz dieses gigantisch langen Pokerspielzeugs.
Ja. Unwesentlich besser, aber doch etwas besser. Übrigens, zwar gigantisch langes Pokerspiel, diesmal gigantisch lange Anleitung zum Cocktailmixen. Ja.
Oh. Verdammt, ich muss diesen Film sehen.
Der Fucky war wirklich haar und klein erklärt, wie man diesen Cocktail mixen muss. Und der war eigentlich nicht sehr spektakulär. Es war irgendwie ein bisschen Wodka, Gin und Wermut und Zitrone.
Verlängerter Martini.
Ja. Aber interessant fand ich einfach das, was dann während der Szene noch im Hintergrund passiert, was der Barmann einfach so noch so macht, wie er sie Zitronen schält und irgendwas sortiert. Also der Cocktail interessierte Mensch, der achtet ja dann mehr auf den Hintergrund als vorne auf den sich selbst bemitleidenden James Bond.
Ja, auch ein bisschen seltsam, dass der Barkeeper dann immer Yummy, Yummy, Yummy macht.
Stefan, wir müssen diesen Film gucken, da geht nichts.
Ja, auf jeden Fall.
Also allein für Freunde des Cocktails, die kommen da auch auf ihre Kosten.
Was uns direkt zum nächsten Thema bringt.
Richtig.
Der Christoph möchte nämlich noch eine Bar-Empfehlung aussprechen.
Huhu, schieß los.
Ich dachte, der Bob wäre in einer ganz tollen Bar gewesen.
Lassen wir die Erfahrung mal vorne raus.
Okay, also geht lieber in Frankfurt als in Gießen in eine Bar. Und in Frankfurt muss man in der Roten Bar gewesen sein, in der Nähe vom Römer.
Da stimme ich sofort zu. Da muss man gewesen sein. Mehr sagen wir da auch nicht, oder? Das reicht.
Doch, der Stefan will da bestimmt noch was zu sagen.
Ich möchte kurz erzählen von diesen wunderbar, das habe ich auch schon im Pego Club so begeisternd gefunden, diese arroganten, desinteressierten und extrem aufmerksamen Barkeeper, die wir auch da wieder angetroffen haben. Er kommt vorbei, gibt uns so die Karte, aber möchte eigentlich nicht mehr Kontakt mit uns haben. Und als man dann 2 Cocktails getrunken hat und mit ihm ein bisschen geredet hat, dann war er plötzlich sehr freundlich und hat alles Mögliche erklärt. Und gut, wir haben auch darauf verzichtet, Cocktails von der Karte zu bestellen, weil wir einfach und gesagt haben, oh, wir wollen irgendwas mit rum und ja, mach mal irgendwie. Und das war schon richtig gut.
Das ist eine sehr lynchige Atmosphäre da drin, ne?
Ja, sehr gut. So surreal.
Wir wären allerdings fast in einen anderen Club geraten.
Das hätte die falsche Tür rein,
das
ist gut, oder?
Das ist erzählt.
Genau. Wir haben vor der Tür so 2 andere Typen getroffen, die kamen von der anderen Seite. Und dieser Club, da steht ja nichts dran, da ist nur so ein rotes Licht dran.
Genau.
Und da haben sie so gesagt, ah, rotes Licht, ah, das muss es sein, ja, richtig. Oder irgendwie, da sind wir richtig. Und dann haben wir gedacht, na gut, die werden den roten, die rote Bar meinen. Und dann gehen die da rein und gehen einfach durch. Und dann kommt da so ein Tisch, steht da so ein tätowierter Rocker dahinter. Ja. Die umarmen den und gehen durch die Tür. Und wir wollen denen nachgehen. Und dieser Typ hält uns auf, wo wollt ihr denn hin? Ja, rote Bar. Und er so, ja, die ist da. Und hat auf eine andere Tür gezeigt, die da auch noch ist. Und wir haben dann später in der roten Bar diese eine Bedienung da gefragt, was das ist. Und der hat sich da sehr schwammig ausgedrückt. So eine geschlossene Veranstaltung.
Oh, oh. Das sind so die Dinger, wo James Bond seine Kontaktleute trifft da hinten und erstmal diesen Rocker weghaut an der Tür. Wenn du das nicht kannst, kommst du da nicht rein.
Ja, wir haben es nicht geschafft und sind deswegen in der Roten Bar belohnt worden. Es war wirklich sehr, sehr gut.
Ja, nach allem, was man so im Netz liest, habt ihr damit die wahrscheinlich beste Cocktailbar Frankfurts ausprobiert. Viel mehr kommt darüber nicht mehr hier.
Ja, wir werden berichten, wenn wir mal eine andere probieren. Aber wer jetzt nach Frankfurt fährt und da zufällig einen Abend Zeit hat, Rote Bar, Mainkai 1 ist, glaube ich, oder 7 oder sowas. Da ist irgendwo die Shisha-Lounge und direkt daneben ist einfach nur ein rotes, leuchtendes Schild. Und da geht man dann rein und man muss rechts abbiegen, weil geradeaus kommt man zu dieser geschlossenen Gesellschaft-Dingens. Da nicht rein.
Freakshow. Ja, okay. Gut, dann fehlt uns nur noch eine Rubrik, unser allseits beliebter Sneak-Tipp. Letzte Woche,
Oh ja, stimmt.
Letzte Woche haben ja...
Da hat der Christoph gewonnen.
Christoph hat gewonnen, juhu.
Und Bob hat verloren.
Richtig. Ich habe das gleiche getippt und trotzdem verloren. Dieses Konzept, wie das kommt, ist mir noch nicht ganz klar, aber lassen wir es mal so stehen.
Hör doch einfach nochmal die letzte Folge, da wird das erklärt.
Ach so, okay. Dann fängt jetzt heute mal der Martin an.
Der Tag, an dem die Erde stillstand mit Keanu Reeves.
Würde ich echt gern sehen. Ich hoffe, du hast recht.
Ja, ich denke, die Chancen stehen auch gar nicht schlecht, weil schon lange kein wirklich so guter Film mehr, also was die Vorankündigung angeht, gezeigt wurde in der Sneak.
Ich tippe ja nach wie vor auf So finster die Nacht. Obwohl ich persönlich ja auf Rock'n'Roller hoffe, weil ich mal wieder Lust habe auf so einen Smoking Aces-Verschnitt.
Mit Gemma Arterton.
Cool.
Ja, und genau auf den tippe ich. Ja. Ich mache jetzt mal einfach so einen Wunschtipp. Es war ziemlich unrealistisch, weil es, glaube ich, noch eine ganze Zeit hin ist, bis der anläuft. Aber ich habe gelesen, er hätte schon mal gesneakt. Und warum sollen wir nicht auch mal richtig Glück haben? Ich tippe auf Rock'n'Roller.
Über 100 Tage sind es noch hin bis zum offiziellen Start.
Ich wurde diese Woche bei meiner Arbeitsstelle gefragt, was das W in meinem Namen bedeutet. Meine Mittelinitiale. Und habe dann gesagt, das heißt Warlord. Und deswegen tippe ich heute auch auf Warlords mit Jet Li.
Und wie hat der oder diejenige geguckt, dem du den Bären aufgebunden hast?
Das war mein direkter Vorgesetzter und er hat mich den ganzen Tag nur noch mit Warlord angesprochen.
Sehr gut.
So gehört sich das. Möchtest du hier auch von uns so genannt werden, oder?
Ja, das würde mir, glaube ich, gefallen.
Okay.
Naja, mal gucken, vielleicht können wir das in die nächste Begrüßung für dich einbauen oder so.
Gut. Ja, dann hoffen wir, dass wir euch soweit unterhalten konnten, auch wenn es nicht der Film war, der letzte Woche in der Sneak lief, aber ich glaube, mit einer kleinen Einordnung der James-Bond-Welt konnten wir euch ebenso erheitern und zufriedenstellen. Und nächste Woche ist bestimmt einer von uns in der Sneak und dann werden wir wieder ganz regulär über die Geschehnisse im Kino 10 berichten. Bis dahin, auf Wiederhören.
Ciao.
Tschüss.
Ja.
Cut. Aus, nochmal, alles auf Anfang, das war gar nichts.
Schnitt, Dreiviertelstunde, Schrott, wir machen das nochmal. Dreiviertelstunde
war das? Ja, genau, da war ja am Anfang der ganze. Ja, gut, wir haben am Anfang bestimmt 10 Minuten oder Viertelstunde gebraucht, bis wir wieder im Schwung waren.
Ich glaube, es war ganz okay.
Was war denn das?
Elefant.
Ja. Ja, Bob probiert sich als Elefant aus. Ich habe schon 2-3 Mal während der Aufnahme Nase geputzt, aber ich bin zum Fenster gegangen. Ich hoffe, es ist nicht zu sehr drauf.
Ich fand's ganz schön laut.
Ich habe es immer gemacht, wenn der Martin gesprochen hat, dann kann ich dann unsere Spur muten. Ich hoffe, dass ich nie getrötet habe, während Christoph spricht, weil dann ist es problematisch mit dem Schneiden.
Naja, aber der Christoph hat so viel gesagt, da schneidet einfach ein bisschen was raus, das fällt nicht auf.
Ich habe eiskalte Füße, ich muss mir mal was anziehen hier.
Ja, der Bob steht nämlich noch im Schlafanzug hier.
Du podcastest schon wieder nackt, das muss doch nicht sein.
Einem Schlafanzug.
Achso, deswegen gibt's auch nie Fotos von euch.
Hallo?
Wir sind auf der Sneak.
Von uns gibt's da mehr Fotos als zum Beispiel von Martin. Jetzt hat mich der Martin eben angerufen. Aber jetzt bin ich bei Stefans Anruf dran gegangen. Ach, da ist er wieder. Stefan?
Ja, ich bin da.
Okay. Also ich höre alles wunderbar. Der Christoph hat eben nichts mehr gehört. Jetzt zeigt er auch einen Daumen nach oben. Ich glaube, es kann weitergehen.
Martin Bott. Gestern kam Robocop 3.
Oh ja, habe ich auch gesehen.
Der war schlecht.
Ich habe weitergeschaltet. Ich habe College Football geguckt.
Ich habe immerhin auf vor Robocop noch Spiel mir das Lied vom Tod geguckt. Unterbrochen von 37 Werbepausen gefühlt.
Dann verliert der Film doch alles.